darauf zu setzen oder zu hoffen, dass mit automatisierten Fahrzeugen dieses Problem des ruhenden Verkehrs in den Griff zu kriegen ist, ist, glaube ich, eine Illusion. Also da hilft nur tatsächlich Bepreisung und Verbote.
Moin, mein Name ist Florian Bucher und ihr hört Niemand am Steuer. Als Studierendenteam der HafenCity-Universität Hamburg haben wir uns ein Semester lang mit dem autonomen Fahren und dessen Auswirkungen auf urbane Räume beschäftigt. Dafür haben wir viele Interviews mit Leuten geführt, die sich ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt haben. In dieser Folge spreche ich deshalb mit Wert Kanzler, Sozialwissenschaftler und Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Können Sie sich erstmal noch mal ganz kurz selbst vorstellen und vor allem aber, wie Sie fachlich zu diesem Thema gekommen sind?
Okay. Also mein Name ist Wert Kanzler. Ich bin hier am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, leite zusammen mit Andreas Thie die Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung. Und da steckt ja im Titel schon drin Digitalität und Mobilität. Und da sind wir natürlich dann auch schnell beim autonomen oder automatisierten Fahren. Ich bin selber mit dem Thema schon ein paar Jahre und zwar einmal aus der Entwicklung der Automobile her und zum anderen aber auch vertreten wir eine andere Form automatisierten Fahrens, nämlich als Teil des ÖPNV, also als künftige Ergänzung für die berühmte First and Last Mile, glauben wir, und da sind wir schon sozusagen gleich beim Kernpunkt unserer Betrachtung, glauben wir, dass automatisiert fahrende Fahrzeuge da einen großen Mehrwert bringen können. Also sie können den ÖV attraktiver machen, wenn sie entsprechend leistungsfähig sind, aber auch wenn sie eben für bestimmte flexible Einsatzformen verwendet werden. Und da sehen wir auch, um das gleich auf den Punkt zu bringen, eigentlich die größten, verkehrspolitisch betrachtet, die größten Chancen für automatisiertes Fahren. Und die Bedingungen sind eigentlich nicht schlecht. Wir haben ganz gute rechtliche Rahmenbedingungen, die ja auch das ferngesteuerte Fahren erlauben auf Level 4 für diese Fahrzeuge. Und damit sind sie im Prinzip in der Logik auch des öffentlichen Verkehrs im Grunde integrierbar. Jetzt rein technisch und rein rechtlich ist da eine Menge drin. Allerdings sind wir noch weit davon entfernt, das tatsächlich in Regelbetrieb zu überführen. Da gibt es eine ganze Reihe von Problemen und Schwierigkeiten, die noch überwunden werden müssen.
Wenn man jetzt automatisiertes Fahren als Teil des öffentlichen Verkehrs begreift, braucht es dafür Level 5 oder würde Level 4 reichen? Und wann würden wir das perspektivisch erreichen können?
Also Level 5, ehrlich gesagt, ist aus meiner Sicht kein Thema, mit dem wir uns jetzt derzeit aktuell so sehr stark beschäftigen müssen. Das ist wirklich Zukunftsmusik. Aber Level 4 ist absehbar in den nächsten Jahren. Es gibt ja auch einige Anbieter, die da schon Ankündigungen gemacht haben. Die muss man mit aller Vorsicht natürlich genießen, weil es gab schon eine Menge Ankündigungen beim automatisierten Fahren in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber Level 4 scheint insbesondere mit dieser Option der Fernüberwachung durchaus machbar. Allerdings, und das ist etwas, was auch zum Realismus gehört, ich glaube schon, dass insbesondere in wenig verdichteten Räumen, also da, wo es wenig Störpotenzial gibt, wo man sozusagen abgetrennte Fahrbereiche für diese Fahrzeuge hat, auch nicht über sehr lange Strecken, sondern eher über kurze und mittlere Distanzen. Aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes für die First and Last Mile als Zubringer, zum Beispiel für Bahnhöfe, für Haltestellen, aber auch um die Anbindung von eher im ländlichen Raum von abgelegenen Ortsteilen an einen Ortskern. Und das sind so Anwendungsgebiete, wo, glaube ich, Level-4-Fahrzeuge schon in einigen Jahren im Regelbetrieb laufen könnten.
Jetzt haben Sie eben von abgegrenzten Räumen gesprochen. Bedeutet das, dass wir im Verkehrsraum dann quasi eine extra Spur zum Beispiel noch integrieren müssen? Oder abgegrenzt im Sinne von räumlich beschränkt, dass das Fahrzeug, wie auch immer es aussieht, jetzt nicht spontan dann noch auf die Autobahn fahren kann oder sozusagen aus einem abgesteckten Bereich irgendwie ausbrechen kann?
Ja, rein theoretisch könnte es natürlich schon ausbrechen, nur dann die Elemente viel, viel zahlreicher. Und damit die, ich meine, wir wissen ja aus den bisherigen Erfahrungen, dass eben gerade weil die Sicherheit ja oberste Priorität hat, dann sofort ein Stör, auch nur die Gefahr eines Störmomentes dazu führt, dass die Fahrzeuge dann kontrolliert gestoppt werden. Und insofern spricht viel dafür, dass man festgelegte Areale, es müssen nicht einzelne Fahrspuren sein, es können schon auch Areale sein, die dann entsprechend vorher detektiert werden. Aber es wird jetzt nicht ein völliges freies Floaten geben dieser Fahrzeuge. Das halte ich für technisch für die nächste Zeit für sehr unwahrscheinlich. Und ich glaube auch, dass die Innenstadt oder die hochverdichtete Stadt nicht das erste Einsatzgebiet ist, weil da eben die potenziellen Interventionen aller Art, aller anderen Verkehrsteilnehmer, aber auch sonstige potenzielle Störelemente einfach zu viel sind. Während das zum Beispiel im Städterandraum oder auch im ländlichen Raum ja im Grunde überschaubar ist. Und wenn man dann noch Fahrspuren hat, wo zum Beispiel ein Schritthalteverbot gilt, wo also keine jetzt sozusagen unregelmäßigen Interventionen in den Straßenraum wahrscheinlich sind, dann ist es schon möglich, glaube ich, da einen sicheren und vor allen Dingen auch einen Betrieb, der dann nicht permanent droht, irgendwie unterbrochen zu werden oder jetzt kontrolliert runtergefahren zu werden. Weil das ist ja, das muss man sich jetzt mal so aus Nutzersicht vorstellen. Ne? Wenn ich das nutze und ich mache ein oder zweimal die Erfahrung, dass aus mehr oder weniger nichtigen Anlässen dann die Fahrt gestoppt wird, dann ist die Akzeptanz relativ schnell ganz gering. Ne?
Genau, Sie haben ja schon einiges an Literatur auch zum Thema veröffentlicht, haben sehr, sehr deutlich gemacht, dass für Sie automatisiertes Fahren nur in Verbindung mit der Verkehrswende funktioniert. Wie wird sich denn durch autonomes oder automatisiertes Fahren das Mobilitätsverhalten in der Bevölkerung ändern?
Ja, das ist eine gute Frage. Wird sich das ändern? Also ich würde eher umgekehrt jetzt da rangehen und sagen, es gibt schon jetzt eine ganze Menge Anwendungsfälle, wo automatisiertes Fahren gerade in dem beschriebenen Sinne mit Shuttles als Zubringer für öffentlichen Verkehr oder als Zubringer auch von abgelegenen Ortsteilen oder Siedlungen interessant ist, angesichts vor allen Dingen des demografischen Wandels. Ne? Also wir haben einen zunehmenden Anteil von Leuten, die vielleicht noch selber Auto fahren möchten, aber das nicht mehr dürfen oder können, die jetzt angewiesen sind auf Mitfahrgelegenheiten mit anderen oder auf Taxilösungen, da wo es das aber nicht gibt, weil es zum Beispiel keine Bekannten gibt oder Freunde oder Verwandten, die jetzt in der Nähe sind und auch kein Taxi mehr oder das nicht bezahlbar ist, da stoßen, glaube ich, solche Angebote mit vielleicht auch nicht besonders schnell fahrenden, aber eben flexibel von Haustür zu Haustür oder von Haustür zu Busstation oder zum Bahnhof oder zum Arzt, solche Angebote mit automatisierten Shuttles, glaube ich, auf hohe Akzeptanz und Zustimmung. Und da würde ich eher sagen, das verändert nicht das Verkehrsverhalten, sondern das deckt zunehmend ansonsten nicht abgedeckte Verkehrsbedürfnisse ab.
Wenn man das jetzt mal weiterdenkt, könnte man ja genauso gut sagen, wenn man keinen Führerschein mehr braucht, könnte man auch beispielsweise den Schulweg oder insgesamt sonst als Kind automatisiertes Fahren verwenden. Ja. Sie haben schon angesprochen, ältere Menschen haben dadurch auch wieder sehr viel mehr Flexibilität in ihrer Beförderung. Wenn man das weiterdenkt, würde man ja auf den ersten Blick sagen, das würde wahrscheinlich zu einem deutlich zunehmenden Verkehr noch führen. Würden Sie da so mitgehen oder wird sich das durch andere Phänomene ausgleichen, wie zum Beispiel mehr Ride-Pooling oder ja? Also wie wird sich insgesamt die Anzahl der Wege und die Verkehrsbelastung durch automatisiertes Fahren verändern?
Ja, wir reden ja jetzt nicht über wirklich massenhafte Angebote, sondern das sind ja eher zusätzliche Nischenangebote, die jetzt nicht, sagen wir mal, in der Menge so viel zusätzliche Fahrten und Wege produzieren werden. Aber sie werden teilweise schon eine latente Nachfrage mobilisieren, das glaube ich schon. Also das würde heißen zusätzlicher Verkehr. Aber der Umfang ist insgesamt, also total gesehen, nicht so groß, glaube ich. Und er wird in der Tat, das haben Sie ja schon angesprochen, möglicherweise eben wieder ein bisschen konterkariert, dadurch, dass ja Pooling-Effekte möglich sind. Ja, also wenn ich das Fahrzeug sozusagen intelligent steuere, dann kann ich ja auch nicht nur Einzelpersonen transportieren, sondern eben auch einsammeln. Also so eine Art Pooling oder Sammelfunktion ist ja da von vornherein mit angelegt. Insofern könnte dadurch auch wieder bestimmte Wege effizienter. Also ich glaube nicht, dass das wirklich ein großes Problem ist. So nach dem Motto, automatisiertes Fahren im Shuttle-Betrieb würde den Verkehr jetzt nochmal massiv erhöhen. Das glaube ich nicht. Und so anderen kann man das ja auch nicht jetzt einfach nur so diskutieren, sondern man muss ja schon sagen, das ist ja auch im Sinne der Teilhabe und der Versorgung von Leuten, die sonst abgeschnitten sind, ja auch sozusagen erstrebenswert. Ich will ja auch, dass gerade ältere Leute, die bisher das nicht können oder extrem auf andere angewiesen sind, dass sie wieder deutlich mehr Spielraum erhalten. Und das könnte man eben durch solche Angebote ja auch erreichen.
Ja, wenn wir schon bei dem Thema sind, glauben Sie, dass automatisiertes Fahren insgesamt soziale Verwerfungen in der Bevölkerung verringern kann?
Ja, in dem gerade beschriebenen Sinne kann ich mir das schon vorstellen, dass das wirklich, sagen wir mal, da, wo sich bisher oder in letzter Zeit gar kein öffentlicher Verkehr mehr gelohnt hat, ne, und wo alles auf das private Auto ausgelegt war, wie gesagt, angesichts gerade des demografischen Wandels, aber bei Kindern ist das ja sowieso immer so, die dürfen ja noch gar nicht selber fahren, die sind ja auch darauf angewiesen, dann transportiert zu werden, dass das schon, sagen wir mal, die Teilnahmechancen gerade dieser genannten Gruppen verbessert. Insofern würde ich das bejahen.
Jetzt haben Sie ja auch schon viel darüber geredet, dass es potenziell nicht im innerstädtischen Bereich zuerst angewendet wird, sondern eher im ländlichen Raum, zum Beispiel eben für die letzte Meile, um zu Verteilungshubs zu kommen, um von da aus Massentransportmittel in die Stadt weiterzufahren. Inwieweit wird dann automatisiertes Fahren aus Ihrer Perspektive auch nochmal für eine Veränderung im Zusammenspiel zwischen Stadt und Land sorgen? Also wird es zu Wanderungsbewegungen Richtung Stadt oder Richtung Land führen? Wie wird sich das insgesamt auf das Landleben in Anbindung an die Stadt auswirken?
Ja, ich glaube nicht, dass es so eine große Auswirkung haben wird, weil es ist ja nur ein Aspekt von Landleben. Aber klar, die Anbindung würde insgesamt, wenn man das jetzt da mal in einem Regelbetrieb flächenhaft hätte, würde die Anbindung des ländlichen Raums besser werden. Aber es spielen natürlich auch noch andere Dinge eine Rolle. Es sozusagen dazu führt, dass jetzt alle möglichen Leute sagen, oh prima, jetzt ziehe ich es aufs Land, weil ich kann ja jederzeit da so einen Shuttle ordern. Das glaube ich, wird jetzt nicht der Fall sein. Also das sollte man jetzt auch nicht überbewerten.
Okay. Wie wird sich das emotionale Verhältnis zum Autofahren verändern durch automatisiertes Fahren?
Ja, das ist eine sehr weitreichende Frage, weil die bezieht sich jetzt ja schon auch auf Level 2 und 3 in gewisser Weise. Bei 4 ist es dann noch besonders deutlich. Und ich denke schon, dass das Auto noch stärker als jetzt schon mehr zu, sozusagen mal, entemotionalisiert wird. Also Fahrzeuge, das wird sozusagen ein Transport, wo es vor allen Dingen darauf ankommt, dass es eben zuverlässig, sicher ist, flexibel. Die Eigentumsfrage spielt natürlich dann kaum noch eine Rolle. Das ist ja auch ein Problem. Also gerade für die Autohersteller ist das ja ein Riesenproblem. Deswegen sind sie ja auch da so gespalten. Auf der einen Seite setzen Sie Hoffnungen und auch Investitionen in das automatisierte Fahren. Auf der anderen Seite ist Ihnen natürlich ein bisschen mulmig, wenn tatsächlich dann an einem bestimmten Punkt dann die Frage stellt, wieso muss ich so ein Ding, das ich sowieso nicht beeinflussen kann, überhaupt besitzen? Ne? Das ist ja da nachher eine fahrende Kapsel, in der ich, wenn wir jetzt über Level 5 reden, das tun wir nicht, aber wenn wir wirklich mal in die Zukunft gucken, dann ist es ja nicht mal erlaubt, da überhaupt Einfluss zu nehmen, ne? Dann bin ich ja gefahrener und fahre nicht mehr, ne? Also ich werde so vom Aktiven zum Passiven. Und das ist natürlich für eine Autoindustrie, die ganz stark immer gesetzt hat auf genau diese Selbstfähigkeit und auf Freude am Fahren und dergleichen, natürlich ein Riesenproblem. Also wenn man das mal weiterdenkt, können die das eigentlich nicht wirklich wollen, weil im Grunde wenn das ja dann sozusagen vom emotional gesehen sind das ja dann irgendwelche Hilfsmittel des Transports, die dem persönlichen Einfluss komplett entzogen sind. Mein Fokus ist jetzt nicht, dass sozusagen automatisiert oder später tatsächlich autonom fahrende Auto, wie wir es kennen, sondern ich denke ja in neuen Verkehrsmitteln. Aber für die klassische Autoindustrie ist das natürlich gerade dieses emotionale Thema, was Sie angesprochen haben, ein Riesenproblem.
Glauben Sie daran, dass es irgendwann dazu kommen wird, dass Autos nicht mehr individuell besessen werden? Also dass wir wirklich einfach keine individuellen Autos mehr auf den Straßen haben?
Ja, da reden wir jetzt über Zeiträume. Klar, über einen ganz langen Zeitraum kann man sich das schon vorstellen, aber auf absehbare Zeit Und sag mal, die hat die jetzt auch für uns relevant ist unter dem Gesichtspunkt der Planung, des Designs, der wirtschaftlichen, der Business Cases oder auch der anderen Fragen, wie muss der Verkehr aussehen angesichts der Klimakatastrophe, spielt das, glaube ich, keine Rolle. Das sind wirklich Zeiträume, über die wir dann reden. Die sind weit in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts.
Also ich meine, aus der Stadtplanungsperspektive ist natürlich ein ganz großer Faktor, dass der grüne Verkehr halt im Moment einfach so krass viel Platz wegnimmt, dass wir uns natürlich wünschen, den loszuwerden, um einfach viel größere Gestaltungsspielräume zu haben, um beispielsweise bessere Fahrradinfrastruktur bauen zu können und so weiter. Das klingt ja jetzt aber erstmal so, dass wir auf absehbare Zeit selbst mit automatisierten Angeboten trotzdem dieses Problem noch nicht so richtig loswerden.
Ja, ich glaube, dass das in der Tat darauf zu setzen oder zu hoffen, dass mit automatisierten Fahrzeugen dieses Problem des ruhenden Verkehrs in den Griff zu kriegen ist, ist, glaube ich, eine Illusion. Also da hilft nur tatsächlich Bepreisung und Verbote. Also ganz simpel. Also es muss was kosten, das Auto im öffentlichen Raum abzustellen. Es kann nicht sein, so wie es jetzt ist, dass es nichts oder fast nichts kostet. Sondern das muss natürlich spürbar was kosten und es muss natürlich dann auch, man muss dann sagen, okay, wir wollen als Stadtgemeinschaft, wir wollen nicht, dass ein Großteil unserer Flächen jetzt einfach mit Blechkisten vollgestellt ist und wir wollen es sinnvoller nutzen. Und das andere, was dazu kommt, ist ja so ein gewisser äußerer Zwang, das ist ja gar nicht, ob wir irgendwas wollen oder nicht, wir müssen Städte entsiegeln, mehr denn je, ne, um die Klimaanpassung überhaupt schaffen zu können. Ne? Also ich meine, da darf man sich nichts vormachen, wenn wir denn nicht jetzt massiv anfangen, uns auf die, so schrecklich das ist, aber uns auf die Klimaveränderung einzustellen, Stichwort Hitzeinseln und Starkregen und dergleichen, dann werden Städte natürlich tendenziell unbewohnbar. Das heißt, wir müssen da sowieso was tun, ganz unabhängig davon, wie schnell wir jetzt auf Level 4 oder möglicherweise irgendwann auf automatisiertes Fahren, autonomes Fahren kommen.
Also, was ich vorhin noch gedacht habe, als wir das emotionale Verhältnis zum Auto besprochen haben, in meinem Umfeld ist es tatsächlich so, dass auch ein sehr emotionales Verhältnis zum Auto besteht, aber andersrum, als es früher der Fall war.
Abneigung.
Dass mittlerweile, genau, dass eine starke Abneigung existiert. Und ich habe auch das Gefühl, dass mittlerweile gerade in innerstädtischen Räumen sich diese Denke immer mehr durchsetzt und auch gerade in Bezug auf Klimaanpassung und so weiter, was Sie gerade angesprochen haben, dass immer mehr Menschen bewusst wird, wie unglaublich dringend das eigentlich ist. Für mich ist es tatsächlich im Moment sogar eher so, dass ich das Gefühl habe, wieder einen Schritt zurück zum Auto machen zu müssen, um mir das überhaupt vorstellen zu können, wie in Zukunft autonome Autos noch eine Rolle spielen können. Und ich würde tatsächlich, glaube ich, bei Ihnen auch sehr mitgehen, dass ich mir das gut als Teil des öffentlichen Verkehrs vorstellen kann. Aber das ist natürlich eine sehr offene, ein offenes Ding im Moment, weil es so ein soziotechnischer Wandlungsprozess ist, wo Sie auch geschrieben haben, zum Beispiel in Ihrem einen Buch Autonomen Flotten, quasi das Ende von solchen Prozessen ist nicht absehbar, sondern Sie haben geschrieben, da kommt es ganz besonders auf bestimmte Akteure an, auf bestimmte Nutzergruppen, dass die gewonnen werden. Was glauben Sie denn, was die wichtigsten Akteure sind und ob die Stadtplanung als Akteur in dieser ganzen Entwicklung auch eine bedeutende Rolle spielen kann? Und wenn ja, wie die Stadtplanung diese Rolle dann ausfüllen müsste?
Ja, das sind ja gleich zwei Fragen. Das eine ist, also die Akteure jetzt, das ist ja natürlich nicht nur die Stadtplanung, sondern die Akteure sind da ja vor allem auch die Verkehrsplaner oder die Verkehrsunternehmen. Und der öffentliche Verkehr ist ja leider in einem, sagen wir mal so vorsichtig, in einem nicht sehr aktiven Zustand. Also der öffentliche Verkehr ist so, wie er organisiert, der lässt Busse fahren und wartet auch eher ab, was Innovationen angeht. Und sind ja einzelne Leute, einzelne Unternehmen, die sagen, wir müssen auch autonome Fahrzeuge einbauen, wir müssen überhaupt das unser Angebot flexibler machen, damit wir eine Alternative zum privaten Auto werden können. Und da sind flexible Angebote ganz entscheidend, weil niemand wohnt direkt neben dem Bahnhof in der Regel. Man will dann irgendwo weiterhin. Und insofern muss der ÖV ja besser werden, wenn man wirklich eine Chance haben will gegen diese Dominanz des privaten Autos. Und deswegen, Hauptakteur wäre eigentlich schon der öffentliche Verkehr. Er ist aber selbst nicht oder kaum in der Lage dazu, diese Rolle zu spielen, die er spielen müsste. Das ist ein großes Problem. Und wenn Sie sagen, die Stadtplanung, ich würde jetzt als Stadtplanung sagen, okay, wir gucken uns diese technischen Innovationen an. Natürlich haben das im Blick, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist der jetzige Verkehr, wie wir ihn kennen. Und seine Dominanz ist über viele Jahre gewachsen. Die ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Das war politisch so gewollt. Der Rechtsrahmen ist so. Guckt man sich nur mal die Straßenverkehrsordnung an. Und die Stadtplanung muss aus meiner Sicht viel stärker darauf gucken, wie ändern wir diese an das Auto angepassten Rahmenbedingungen. Wie kriegen wir die Stadt überhaupt in die Lage, dass sie eigenständig agieren kann, dass sie Tempobegrenzungen einführen kann, Stichwort Tempo 30, dass sie überhaupt Straßen umwidmen kann, bevor dort Leute zu Tode kommen. Weil das ist bisher das Kriterium. Ich kann eine Straße nur umwidmen oder sperren und was, wenn das konkreten Gefahrennachweis gibt. Und den gibt es in der Regel nur, wenn was passiert ist. Völlig absurd. Aber das ist die Philosophie des Straßenverkehrsrechts. Die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs muss gewährleistet werden. Das heißt, das Autoverkehrs übersetzt. Und da, glaube ich, die Stadtplanung muss sie auch noch aktiver werden und mehr zusammen natürlich politisch und auch mit der Zivilgesellschaft muss ich auch sagen, wir müssen überhaupt in die Lage kommen, Verkehrspolitik zu machen und nicht nur zu reagieren und sozusagen uns der Dominanz des Autos zu unterwerfen.
Können Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel über den Deutschen Städtetag oder andere Gremien da der Einfluss der Stadtplanung in Zukunft auch noch wachsen könnte oder dass man insgesamt mit einer Stimme spricht, auch noch besser gehört werden könnte? Oder ist das was fest im Bundeshand ist, wo man in der Stadtplanung im Prinzip eigentlich politisch keine Chance hat?
Ja, da gibt es ja jetzt durchaus Strebungen. Es gibt ja auch dieses Bündnis der Städte, die sagen, wir wollen Tempo 30 einführen können. Sie sagen ja nicht alle, dass sie, und übrigens über alle politischen Konstellationen hinweg, sie sagen ja nicht, dass sie das alles jetzt alles auf Tempo 30 umstellen wollen, aber sie wollen wenigstens in der Lage sein, das selber bestimmen zu können, da wo es sinnvoll ist, aus ihrer Sicht das tun. Das können sie ja jetzt ja nicht so ohne weiteres. Das heißt, da sehe ich schon, und der Städtetag ist einer davon, aber es gibt ja, wie gesagt, auch dieses Städtebündnis. Und es wird auch, ich glaube fest dran, es wird nur funktionieren, wenn einige Städte auch vorangehen. Also wenn die sozusagen auch den Mut haben, zum Beispiel die rechtliche Auseinandersetzung dann auch zu provozieren. Und es wird immer Klagen geben. Es gibt immer Leute, die sagen, ich will das aber nicht. Warum ich und warum soll ich jetzt mich einschränken und irgendwie einen Parkplatz weniger haben oder nicht so schnell fahren können, wie ich will oder so. Also insofern, da gibt es immer ein paar Kommunen, die dann dieses Risiko auch in Kauf nehmen, glaube ich, trotz der rechtlich ungünstigen Situationen bestimmte Dinge zu machen, weil sie es für sinnvoll und nötig halten und dann den Konflikt zu suchen. Und ich glaube, dass das auch ein guter Weg ist. Neben, sagen wir mal, solchen Initiativen wie jetzt das Städtebündnis für Tempo 30.
Okay, dann sind wir mit unserer Zeit jetzt leider schon wieder fast am Ende angekommen. Ja,
wir sind noch ein bisschen abgeschweift. Wir sind mittlerweile schon so bei allgemeinen verkehrspolitischen Themen gelandet. Ne?
Ja, aber es ist ja durchaus was, was uns im Prinzip in der Stadtplanung am Ende dann auch sehr stark beeinflusst.
Ja, klar.
Vielleicht am Ende nochmal Ihre ganz persönliche Meinung zum autonomen Fahren. Also glauben Sie, dass erstens dieser Wandlungsprozess vorteilhaft für die Gesellschaft passieren wird? Und zweitens, können Sie sich auch selber als aktiven Nutzer dieses Systems dann vorstellen?
Ich würde beide Fragen mit Ja beantworten. Also ich kann mir in der beschriebenen Form als Teil eines flexiblen ÖVs, kann ich mir das gut vorstellen, dass das gut ist und Vorteile bringt und den ÖV auch stärkt. Und ich kann mir für mich auch vorstellen, warum nicht? Also im Moment bin ich noch ganz gut mit dem Rad unterwegs, aber wenn das schlechter wird und nicht mehr so gut geht, ist das natürlich schon eine interessante Option, dass ich so, da kommt so ein Fahrzeug genau nicht irgendwo hin, sondern da, wo ich bin. Ich order das und dann steige ich da ein und werde dorthin gefahren, wo ich hin will und nicht an irgendeine abstrakte Haltestelle, sondern diese Flexibilität, die ist natürlich schon reizvoll.
Also vielleicht jetzt die allerletzte Frage noch, das PS sozusagen, weil uns das echt interessiert hat, aber das ist zwischendurch tatsächlich untergegangen. Wenn wir uns jetzt diesen Adaptionsprozess angucken, was glauben Sie denn, wer wird zuerst vom autonomen Fahren profitieren und wer wird sich zuerst quasi darauf einlassen, wer wird sich zuerst trauen? Sind das bestimmte Klassen? Hängt das von Altersgruppen ab? Wie wird das ablaufen?
Das ist schwer zu prognostizieren. Das kann ich nicht sagen. Also wie gesagt, ich glaube schon, die Ersten, die davon profitieren würden, sind vor allen Dingen die älteren Leute, die auch mobilitätseingeschränkt sind und Kinder. Aber ich sehe im Moment noch nicht wirklich, das ist, glaube ich, die Quintessenz, auch ich sehe im Moment nicht die großen, starken, auch ökonomisch mächtigen Treiber dahinter, sondern das sind nach wie vor Nischenprojekte. Ne? Und die Autoindustrie hat ein anderes Problem. Die Autoindustrie möchte ihr Modell fortführen, gerät aber an die Grenzen, hat letztlich Angst vor Level 4 und 5 aus meiner Sicht zu Recht, weil dann das ganze Modell irgendwie dann hohl wird und jeder sich fragt, ja, warum? Auto ist ja dann gefahren werden. Ne? Ist nichts anderes als ich bin da drin und werde gefahren. Und das ist dann letztlich so eine Art verkleinerter Bus, wenn man so will. Also von daher ist das eine unübersichtliche Gemengelage. Und wie gesagt, ich würde dafür plädieren, so wichtig das ist, auf diese Entwicklung zu gucken, die Musik spielt im Moment was an anderer Stelle, und das ist gerade in der Stadt der völlig unsinnige Verbrauch von wertvollen Flächen durch herumstehende private Automobile, die in der Regel überhaupt nicht autonom sind.
Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann danken wir sehr herzlich für Ihre Zeit. Schönen Tag noch.
Ebenso.
Bis dann.
Ciao.
Ciao. Nochmals vielen Dank für diese interessanten Einblicke und das Gespräch mit Ihnen. Und natürlich auch euch wieder herzlichen Dank fürs Zuhören und euer Interesse an unserem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns dafür sehr gerne Feedback in den Bewertungen da. Und dann hört ihr mich oder einen meiner Kommilitonen schon in der nächsten Folge mit dem nächsten spannenden Gespräch. Bis dann. Thank you.